Zelluloide wird präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung, wann und wo du willst. Einfach einen Monat kostenlos testen und selber entdecken.
Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute späte Nacht. Wir haben uns zu zweit hier eingefunden. Carsten, hallo, wie geht's dir?
Ja, ich bin seit Anfang des Jahres schon immer leicht erkältet, aber inzwischen habe ich mich damit abgefunden. Ich sehe das einfach als Alterungsprozess des Körpers an und so gesehen geht es mir natürlich spitze. Wenn nicht sogar
super. Ich weiß, warum du erkältet bist, falls du diesen Rat von mir haben möchtest.
Klar, erzähl.
Also ich muss ja sagen, ich bin tolerant.
Ja.
Und ich habe auch nichts gegen deinen neuen Death-Metal-Look. Also wer Carsten jetzt nicht sehen kann, Carsten hat seit einiger Zeit, so wie es eigentlich ich es nur von so Rockstar-Sängern kenne,
ja,
so komische schwarze Schminke unter den Augen, die so leicht verlaufen ist. Ich weiß auch nicht, was für ein Look das sein sollte. Aber ich glaube, das schwarze Netzhemd, was du anhast, dieses sehr grobmaschige,
ja,
ist vielleicht doch besser was für den Sommer.
Gebe ich dir recht, aber das war jetzt so eine Spezialanfertigung. Die habe ich hier bei so einem Seehandels-Großfischerei-Bedarf gekauft und mir dann in Bangladesch zurecht nähen lassen.
Von Kindern.
Ja, aber gut, ich gebe dir recht, das ist ein bisschen kalt. Ich habe das auch schon festgestellt, dass mir manchmal so von meinen enormen Brüsten so Eiszapfen runtergewachsen sind, nachdem ich irgendwie den ganzen Tag draußen war.
Aber deine Make America Great Again Baseballmütze lenkt zumindest ein bisschen davon ab, muss ich sagen.
Ja, klar, okay. Und ich habe gehört, du hast in Berlin wieder Autos angezündet. Wie läuft das denn da so?
Ach, weißt du, wenn man langweilig ist.
Ja.
Und mir ist dann die Tüte mit dem Klebstoff, die hat ein Freund von mir verloren.
Ja.
Auf dem Gleisgelände.
Ja.
Und eigentlich wollten wir dann Obdachlose beklauen.
Ja, okay.
Aber wir haben keine gefunden. Und dann waren wir
in
zurecht, finde ich.
Keine Obdachlosen? Ja.
Nein, es war wie verrückt. Überall,
ja,
gesucht.
Ja, ja.
Und was macht man dann? Autos anzünden aus Frust.
Ja, kann ich verstehen. Also hätte ich jetzt auch gemacht, aber wie gesagt, war mir halt dann doch ein bisschen zu kalt und ständig diese Erkältung. Und außerdem den ganzen guten Alkohol zum Anzünden, den brauche ich ja selber, damit das Zittern halt morgens aufhört.
Warum hast du eigentlich auf Twitter geschrieben, ich würde mit Frauke Petri ins Bett gehen? War das ein Joke oder?
Ich habe das aus sicherer Quelle. Ich treffe mich ja immer jeden Tag mit dem NRW-AfD-Landesvorsitzenden. Das ist ja der Ehemann von der Frauke Petri, glaube ich. Und
du bist ja auch in Faust des Westens, oder, in dieser Gruppe?
Das Problem ist, ich habe jetzt echt Angst vor diesem Witz, weil ich glaube, dass die sind gut rechtlich geschützt und sehr abmahnfreundlich. Deshalb alles nur ein Scherz. Ich weiß
die
gar
AfD
nichts.
Oder was?
Ich glaube ja. Und jeder Politiker da. Dieses ganze Thema gerade im Wahljahr ist ja super heikel. Und da habe ich ja schon das Schlimmste im Internet gehört. Deshalb mache ich lieber Witze über mich. Ich bin ja jetzt schwanger. Haha.
Ach, du willst damit sagen, du hast sie geschwängert?
Nee, ich bin ja, wie soll das denn gehen? Geschickter Themenwechsel.
Wie soll das denn gehen? Soll ich dir das erklären? Also, die weiblichen Bienen.
Ja, aber nein, wie kann ich mich denn dann selber schwängern? Schwangern?
Nee, du hast sie geschwängert.
Ach so.
Man wird ja auch immer ein bisschen schwanger, wenn die Frau schwanger ist.
Ach so, okay, das habe ich schon mal gehört, das ist richtig. Wie nennt man das? Sympathie-Schwangerschaft.
Heute geht's. Oh, jetzt habe ich den Link verlegt, den du mir geschickt hast, aber den habe ich sofort wiedergefunden, keine Sorge. Heute geht's ja um die Oscars. Den Best-of-Cast reichen wir noch nach,
ja,
falls da jetzt jemand denkt. Aber da jetzt Oscars waren, sind die ja im Grunde aktueller als das Best of 2016.
Ja, außerdem ist es ja ein guter, gut stabiler Cast. Da hat genau. Ja jeder jetzt auch eine Meinung zu und die Ereignisse sind ja noch frisch und muss man nicht viel vorbereiten. Ja.
Mir fehlen übrigens viele, viele Oscar-Filme.
Oh, okay.
Noch. Ich habe auch einige schon gesehen.
Ich auch.
Wollen wir machen es ein bisschen aklimatisch, okay?
Ganz entspannt machen wir das.
Wie sagt man das denn eigentlich? Aklimaxisch oder aklimatisch?
Ich glaube, anti klingt
Klimax.
So nach
genau, antiklimaxisch.
Ja, ich habe da immer ein bisschen Angst, weil das eine ist bestimmt wieder lateinisch und das andere ist griechisch und da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Aber antiklimatisch klingt das klingt so nach Klimaänderung, ne?
Genau.
Aber du meinst,
wir fangen mit Best Motion Picture of the Year an.
Ja, immer genau. Wir waren direkt in Medias.
Und wir gehen erstmal kurz, sagen wir, was nominiert war. Es war Moonlight, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion und Manchester by the Sea nominiert. Welche dieser Filme hast du gesehen, Carsten
Pohl? 4 Stück. Ich habe Arrival natürlich gesehen, ich habe Hell or High Water gesehen, ich habe La La Land gesehen und ich habe Manchester by the Sea gesehen.
Du hast echt La La Land gesehen?
Ich habe La La Land gesehen.
Also, als wir das letzte telefoniert hatten, hattest du nicht gesehen. Und jetzt ganz Hand aufs Herz und wir bleiben hier ehrlich und niemand wird dafür in normaler Geschwindigkeit?
In völlig normaler Geschwindigkeit.
Wie fandst du ihn denn?
Also das Problem ist, ich hatte kurz, also ich habe mich ja dann extra noch hier für Oscars in Windeseile vorbereitet.
Sag's doch.
Ja, ich habe kein Herz und habe mir halt vorher noch Manchester by the Sea angeguckt. Also irgendwie in kurzer Zeit davor, jetzt nicht direkt davor. Und dagegen, ohne jetzt hier irgendwie schon vorne wegzunehmen, ist halt La La Land ein bisschen schwach. Aber abgesehen davon, La La Land, ich muss gestehen, der erste Song, also normalerweise mag ich ja so Songs, aber die Songs, die haben mich irgendwie nicht so gepackt, muss ich vorneweg gestehen. Und ich muss gestehen, der Film hatte mich total verloren, als sie ins Planetarium gegangen sind und dann durch die Luft geschwebt sind. Und da habe ich mir gedacht, boah, okay, wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich mir gedacht, okay, eine klassische Hollywood-Romanze funktioniert ja so. Sie lernen sich kennen.
Völlig sauer im Kino bist und dein Popcorn aus Protest ausspuckst, weil du denkst, Menschen können überhaupt nicht fliegen. Was soll der Blödsinn?
Ja, genau. Nee, es ging einfach nur darum, dass ich mir dann gedacht habe, so irgendwie, okay, gut, ab jetzt müssen sie sich ja verstreiten. Ja? Jetzt, das Standard-Setup ist, dass sie sich jetzt streiten müssen, weil gerade ist ja alles rosig, gerade ist ja alles perfekt, ja. Wie in dem Ärzte-Song, warum kann es nicht perfekt sein? Und plötzlich spielt ein Lied von Klaus und Klaus. Kennst du den Song?
Nee.
Obwohl ich weiß nicht, ob es von Ärzten ist oder von Farin Urlaub wäre. Selber oder so, zumindest da in diesem Dunstkreis gibt es so einen Song, der heißt irgendwie Perfekt sein oder so und da geht es halt um irgendwie so eine Beziehung zwischen zwei Personen, ja, ich glaube sogar eine sie und ein ihn und der Song geht halt darum, warum kann es nicht perfekt sein, ja, und am Anfang geht es um Kleinigkeiten und dann streiten sie sich und dann erzählt dieser Sänger in meinem Hintergrund von was für ein Lied im Radio läuft und am Anfang ist es irgendwie so ein Liebeslied, ja, und dann irgendwie als sich zanken, läuft im Hintergrund ein Song von Klaus und Klaus. Und ich weiß nicht wieso, aber diese Textstelle hat sich so in mein Gehirn gebrannt, weil ich sie sehr witzig fand.
Komisch, dass ich, also aus zweierlei Gründen, komisch, dass ich das Lied nicht kenne, weil einerseits fand ich zumindest eine Zeit lang die Ärzte sehr geil.
Ja.
Und natürlich passt das Lied vom Titel her auch irgendwie gut zu mir.
Ja, der ist doch schon uralt. Ich würde sagen, aus den 90ern oder frühe 2000ern.
Da müsste ich das ja kennen.
Und
obwohl
eine
frühe 2000er schon, da war ich schon nicht mehr in Deutschland, weißt du, dann kriegt man sowas im Radio schon nicht mehr mit.
Was ich halt noch befürchte, ist, dass es halt vielleicht gar nicht von den Ärzten war, sondern es gab ja dann, glaube ich, auch zumindest Farin Urlaub hat ja was alleine irgendwie gemacht und so.
Ja, ich glaube, Bela B. auch.
Ja, genau, dass das aus diesem Dunstkreis kommt, aber diesen Ärzte-Hintergrund bin ich mir relativ sicher, dass das mal ein Ärzte-Song oder ein Ernst.
Ist auch nicht ganz so wichtig.
Ja, genau. Zurück zu La La Land. Also toll fand ich an La La Land, ja. Ich bin ja so ein Fan, diesen Satz, den wollte ich ja streichen aus meinem Sprachgebrauch. Ich finde das cool, wenn ich sehe, dass sich die Leute da Mühe gegeben haben. Und wo haben die sich in dem Film Mühe gegeben? Diese verdammt coolen Kamerafahrten, ja. Das fängt schon an mit dieser schnittfreien Szene oder fast schnittfreien Szene mit dieser großen Tanzeinlage direkt am Anfang, wo durch diesen Highway in diesem Stau halt dieses Musical oder diese diese Tanzgruppe irgendwie so aufgezogen wird, als man fährt da quasi wie durch die Matrix, sage ich mal, an allen Menschen vorbei und begleitet die in die Autos rein, in LKWs und so. Das zieht sich immer wieder durch den Film, ja. Zum Beispiel auch, wenn sie in ihre Wohnung geht, dann merkt man halt auch, dass es ein Set ist, weil die Kamera halt quasi hinter den Räumen entlang geht. Ich weiß nicht, ob ich das so gut beschreiben kann, aber die Schauspielerin geht halt durch eine Tür in einen anderen Raum und die Kamera fährt dann halt, als ob die Wand nicht existieren würde, über die Wand hinweg, ja. Und so gesehen muss ich sagen, diese ganzen Kamerafahrten haben mir super, super gefallen. Und das Kostümdesign war auch super. Also der Film war immer knallbunt, besonders am Anfang. Zum Ende wird er ganz offensichtlich ja bleicher oder so. Die Songs, also ich merke, dass sie sich Mühe gegeben haben, aber sie haben mich halt nicht so gepackt. Und irgendwann hatte ich so den Eindruck, vielleicht weil ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit halt Whiplash gesehen habe, dass dieser Regisseur irgendwie eine eigene Agenda hat, ja, eine Hidden Agenda, die dann besagt...
Hidden ist sie nicht unbedingt,
Carsten. Ja, ich mache Make Jazz Great Again, ja.
Ja, aber das finde ich eine großartige Sache. Ich finde aber, dass er da in Whiplash, den ich inzwischen, glaube ich, 6-mal gesehen habe...
Wahnsinn.
Wesentlich perfektere Arbeit abliefert. Obwohl ich La La Land sehr mochte.
Ja, okay.
Ich lass mich raten, wenn du aus den Filmen, zumindest die du gesehen hast, einen Oscar picken würdest, würdest du wahrscheinlich Arrival nehmen, oder?
Also, okay, fair. Mein persönlicher Favorit wäre natürlich Arrival, weil das Thema mich nur am meisten packt. Aber ich muss sagen, so von zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe, hätte es Manchester by the Sea auch problemlos verdient.
Hast du denn, ich habe von vielen Leuten gehört, die geweint haben bei Manchester by the Sea. Du bist ja auch dafür bekannt, eher zu weinen im Kino. Musstest du weinen?
Nee, ich weine ja halt nur bei Pixar-Filmen.
Achso, ja, stimmt.
Ich kann aber gut verstehen, warum es so ist. Ja? Also der Film ist schon wirklich, wirklich echt dramatisch. Und was er halt auch schafft, ist, dass er halt, ich sage mal, sehr traurige Momente sehr interessant erzählt. Also es passieren halt Dinge auf der Leinwand, sage ich mal, die gar nicht groß erklärt werden. In einem anderen Film gäbe es irgendwie mehr so ein Setup. Dort ist es andersrum. Also ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass das Schlimme passiert. Und dann wird im Nachhinein erklärt, wie es denn dazu gekommen ist. Oder zumindest einmal oder zweimal, an die ich mich noch erinnere. Und das, was aber Manchester by the Sea halt ausmacht, sind halt irgendwie diese Schauspieler. Denn während in La La Land, ich sag mal, okay, das ist ein trauriger Film.
Sex Offenders.
Bitte nochmal was?
Ich sagte Sex Offenders.
Sex Offenders?
Wusstest du nicht, dass Casey Affleck irgendwie scheinbar jemanden vergewaltigt hat und da gab es ein großes Tohuwabohu drum, okay. ob man jemanden, der menschlich zumindest sehr stark im Verdacht steht, irgendwas Schlimmes gemacht zu haben, ob man das einfach weglassen kann und jetzt sich nur auf seine schauspielerische Leistung. Und da gibt es Leute, die sagen, hey, der Oscar ist keine Auszeichnung für Gutmenschentum, sondern da geht es eigentlich nur um die schauspielerische Leistung. Und andere Menschen sagen eben, wir müssen ein Zeichen setzen und können da nicht so tun, als wäre das ein braver Kerl. Das ist eine sehr aktuelle Debatte übrigens.
Okay, wusste ich überhaupt nichts von, muss ich offen gestehen. Würde ich behaupten, macht die Arbeit aber auch nicht schlechter. Also Casey Affleck hat nicht unverdient, ohne jetzt hier schon irgendwie in die nächste Kategorie zu rutschen, dafür einen Oscar verdient, weil diese Rolle, die er da spielt, ich weiß nicht, wie ist er nochmal, Casey Lee oder Harper Lee oder...
Ich habe nicht gesehen. Ich war
ein paar Mal sehen wollen. Achso, willst du denn wissen, worum es in Manchester by the Sea grob geht? Oder weißt du das schon?
Ich weiß es so ein bisschen.
Achso, okay, ja gut.
Lass uns mal, bevor wir bei jeder Kategorie
Filme dann besprechen, haben wir jetzt La La Land eigentlich schon abgeschlossen. Wie hat dir denn La La Land gefallen? Also ich muss sagen, der Film hatte coole Sachen. Das letzte Drittel hat mir am wenigsten gefallen. Die schauspielerische Leistung fand ich im Vergleich zumindest zu den anderen Filmen irgendwie ein bisschen... keine Ahnung, dröge, ich zumindest. Aber sonst, man merkt, dass das eine große Produktion war oder zumindest sich sehr viel Mühe und mit sehr viel Herz daran gearbeitet worden ist, dass nun mal halt die Musikrichtung mir nicht gefällt und ich irgendwie die Story irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, 0815 fand, kann der Film jetzt erstmal nichts für. Würde jemand, der noch nicht so viele Liebesfilme gesehen hat oder irgendwie so gerne Liebesfilme guckt wie ich Sci-Fi-Filme, der wird ihn wahrscheinlich 10.000 Mal besser finden.
Also ich fand ihn sehr gut, mir hat er sehr gut gefallen. Ich bin immer mehr ein Fan des noch erst, ich glaube erst 32-jährigen Regisseurs. Und ich mochte ihn sehr. Ich habe sogar am Ende ein bisschen geweint. Vielleicht hat das auch mit meinem persönlichen Leben zu tun, aber ich fand ihn toll. Ich fand ihn sehr toll. Okay. Und aber wir sollten mal zumindest der Gewinner war ja Moonlight.
Ja, aber ich meine, dass du geweint hast, es war doch klar, dass E.T. wieder nach Hause wollte, oder?
Nein, das Ende fand ich irgendwie sehr tragisch. Da war ich sehr nah am Wasser gebaut und ich fand es sehr schön. Ich fand auch das Hauptthema, das Musikalische, fand ich schön. Die Lieder selber, diese Gesangsdinge, aber dieses das fand ich irgendwie, fand ich schön.
Ah, okay. Fandest du nicht zu oft, dass dieses Theme, das habe ich gefühlt irgendwie 10 Mal in dem Film gehört?
Ja, es kommt auch oft vor, aber dadurch funktioniert es auch gut, finde ich. Echt? Moonlight, okay. Also mir hat es gefallen.
Okay, ja.
Cool. Lange nicht so gut musikalisch, nicht mal ansatzweise auf dem Niveau von Whiplash. Whiplash, den Soundtrack liebe ich, die Lieder liebe ich, alle eigentlich inzwischen.
Ah, okay.
Ist ja auch so, wenn man ihn sehr oft anguckt. Moonlight habe ich gesehen. Schon vor ein paar Wochen.
Ja, da weiß ich gar nichts drüber. Worum geht's?
Es ist genau dein Film. Ohne Scheiß.
Krass. Ernsthaft?
It ticks all the boxes.
Außerirdischer Predator?
Nein, it ticks all the boxes.
Okay.
Ein Film, der in drei, das Leben eines Mannes in drei verschiedenen Lebensabschnitten, einmal im Kindesalter, einmal im Jugendalter und einmal dann als junger Erwachsene. Und warum ist es ein Film für dich? A, dieser Junge ist schwarz und da hast du ja eine Vorliebe für. Und B, er ist homosexuell. Also es ist genau der Film, wo wir als Zelluloide-Hörer, wir wissen ja noch, wie dass du inzwischen, ich glaube, es geht bald in die dreistelligen Zahlen, dass du bla bla by the sea, wie hieß das nochmal, by the lake?
The man by the lake? Stranger by the lake.
Stranger by the lake, Entschuldigung. Ich bin nicht so ein Fan.
Ja, nein, ich habe sogar das Post an der Wand und überm Bett.
Oscars sind ja auch immer politisch.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, als ich von Moonlight gehört habe, ob das jetzt praktisch so eine Gegenpendel-Geschichte ist, um so ein bisschen auch Trump auf die Füße zu treten. Und ich habe diese Frage für mich noch nicht hundertprozentig beantworten können. Ich will es aber auch insofern nicht, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, als würde ich finden, dass Moonlight als Film nicht gut genug ist, um den Oscar zu bekommen und praktisch eine Art Bonus bekommt, weil es ein Film ist, in dem, glaube ich, fast ausschließlich schwarze Menschen mitspielen. Aber und Homosexualität ein Thema ist. Aber ich fand ihn sehr gut, weil dieses Thema, was ist, wenn man so eine drogensüchtige Mom hat und man als schwarzer Teenager in einem Neighborhood aufwächst, der nicht so großartig ist. Und wie wird es dann mit dieser ganzen Homosexualität? Wie geht er damit um? Aber es ist jetzt, bevor du, Angst wirst du nicht bekommen, aber denkst, nein, nichts für mich. Es ist jetzt kein Film, der dieses Ding, ich weiß nicht, es ist komisch, ja, es ist echt komisch, dass es, also ich bin ja kein jetzt homosexuellen Film Connoisseur, aber ich habe damals von Brokeback Mountain, hast du den eigentlich mal gesehen?
Ehrlich gesagt nie, nee.
Komisch.
Also, aber ich habe davon schon bestimmt 50 Parodien gesehen.
Ja, ich hatte mir erwartet und habe mich da auch, ich habe auch vorher gedacht, wie ist das, weil ich bin heterosexuell, kannst du dich in so einen Film so ein bisschen reindenken und da auch dieses, ist ja ein Liebesfilm auch irgendwo, Spaß dran haben, obwohl zwei Männer sich lieben. Und ich war insofern ein bisschen enttäuscht, das klingt komisch, weil ich damals diese Liebesgeschichte so unromantisch fand und dieser Moment, wo die so praktisch übereinander hergefallen waren, war gelinde gesagt sehr unromantisch. Also das war von einer Sekunde auf die andere im Zelt und dann hat der eine dem anderen die Hose runtergezogen und ich weiß noch, dass dann ein sehr romantisches Ich rotz mir auf den Lümmel-Szene war. So und dann und das war so ein bisschen. Und ich hatte mir gedacht, das wird so eine richtig romantische Liebelei, wo man irgendwie, will er mich jetzt oder will er mich nicht, und wo das sich dann irgendwie aufbaut. Und in Moonlight habe ich Ähnliches gedacht, weil ich habe einen, es gibt so einen schwarzen Musiker, der hier in so einer Talkshow war und der den Film über den Klee gelobt hat und gesagt hat, es ist so toll. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil der Typ eher so der Typ war, wo ich gedacht habe, er hat eher ein Problem mit Homosexualität, dieser Musiker. Und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Aber eigentlich ist dieses Homosexuellsein, wird so gut wie gar nicht ausgelebt in dem Film.
Diesen Musiker, den hast du persönlich getroffen oder so?
Nein, in der Talkshow.
Ach so, der war in der Talkshow. Bestimmt Exhibit.
Nein, das war ein holländischer Musiker und Rap-Musiker. Auf jeden Fall ist es ein Kuss im Grunde. Ist alles, was man sieht. Und sonst ist es eher diesen Struggle, durch den dieser junge Mann geht. Und eine Vaterfigur, die er findet, die ihm hilft. Und das ist sehr schön erklärt. Da gibt es so eine Szene, ich meine, wenn man Vater ist und man sieht dann so zwei, einen Vater und einen Sohn-Moment sozusagen. Es hat mit Schwimmen beibringen zu tun und so. Das kann sehr berührend sein. Ich fand ihn gut. Er hat mich lange nicht so umgehauen wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war, wie zum Beispiel Whiplash. Den fand ich wirklich, dass ich dachte, wow, ich habe hier gerade einen ganz großen Film gesehen. Und Moonlight ist toll, ist Kamera, Film, alles toll, gute Schauspieler. Aber er hat mich einfach nicht so umgehauen. Ich fand übrigens Hell or High Water, den wir jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen, fand ich sehr gut zum Beispiel. Der war ja auch nominiert.
Hell or High Water war großartig. Das Ende war ein bisschen komisch, sage ich mal, auf diesem Berg, sage ich jetzt mal, ohne jetzt was zu spoilern. Aber bis dahin Spitze.
Ich fand es genauso. Ich hatte auch ganz lange schon Bock. Ich habe den Trailer irgendwann gesehen und der lief hier schon Wochen und dann und dann habe ich schon gedacht, es wird wieder so ein Film, wie es letztes Jahr leider viele gab, wo ich dachte, da muss ich unbedingt reingehen, aber aus zeitlichen Gründen es dann eben nicht geschafft hat. Hey, ich muss kurz, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, Werbung machen. Am 9.3. um 22 Uhr auf Rocket Beans TV, Entschuldigung, holländisch, kommt Rob Boss in die Art Crowd und ich bin Rob Boss und ihr seid die Art Crowd. Ihr müsst unbedingt einschalten, es ist live, ihr könnt anrufen und ihr bestimmt, was ich zeichne. Würde mich freuen, am 9.3. Donnerstag, nächster Woche ist es, bei Rocket Beans TV. Entschuldigung. Hello High Water, toller Film. Ne?
Ja, ich könnte ja zumindest anstatt schamlos zu werben, kurz erklären, worum es in Hell or High Water geht. Denn dieser Begriff, ob Hölle oder Hochwasser quasi, bedeutet, dass da jemand an einem bestimmten Tag eine Art Kaution oder Zinseszins oder irgendwie zumindest eine Art Gebühr bezahlen muss, damit er oder, ich sage mal, damit eine Farm nicht in den Besitz der Bank übergeht. Und um das zu begleichen, haben sich Leute vorgenommen, Banken zu überfallen. Und das hat auch eine gewisse politische Ecke, weil da geht es ja halt darum, dass halt, weiß ich, keine Ahnung, die amerikanischen Farmer, also es spielt in den USA, keine Ahnung, mehr oder weniger pleite gehen und ihre Dinger verlieren, weil
ihre Höfe, sagt man in Deutschland.
Höfe, ja genau, richtig, weil sie halt finanziell immer mehr bergab geht im mittleren Westen, oder? Ist das so richtig?
Aber kann man so sagen.
Und dieser kleine Robin Hood-Aspekt ist halt da drin, dass sie halt ausgerechnet die Bankkette überfallen, denen sie halt die Kohle zurückgeben müssen. Ganz besonders großartig in Hell or High Water ist einer der Sheriffs. Und da gibt es halt so ein Sheriff-Duo, so ein, keine Ahnung, ungleiches Duo. Der eine ist, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, amerikanischer Ureinwohner oder ob der politisch korrekte Begriff Indianer ist, ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder ehemaliger Indianer.
Ureinwohner hast du schon ganz richtig geschafft.
Okay, alles klar. Und der andere, und es ist mir so peinlich, mir fällt sein Name nicht ein.
Was?
Der andere Sheriff, der ältere.
The Dude meinst du, Jeff Bridges.
Jeff Bridges, genau, natürlich, vielen Dank. Und Jeff Bridges spielt halt so ein, wie soll man das beschreiben, so ein Texaner oder zumindest Süd der Vereinigten Staaten-Typen, wie man ihn sich ihn nur vorstellt, mit irgendwie so einer Phlegmatik und einer.
Und Misanthrope und Menschenhasser.
Ja, genau, und der, der auch irgendwie, keine Ahnung, amerikanischen Ureinwohner immer wieder aufzieht, politisch unkorrekt ist, aber trotzdem trotzdem versucht, ein guter Sheriff zu sein, obwohl er jetzt irgendwie zwei Tage vorm Ruhestand ist. Und alles in allem ein unglaublich guter Film, den ich bis auf das Ende eigentlich uneingeschränkt empfehlen kann. Also wirklich, wirklich sehr gut. Auch das, ich sage mal, Gauner-Pärchen, hier die Brüder, großartig. Großartig.
Ja. Ist auch immer so, ich meine, die Dynamik in solchen Filmen ist natürlich immer recht ähnlich. Ja. Und meistens ist es dann so, dass einer der beiden Gangster so überzeichnet ist und so risikofreudig, dass man sich automatisch mit dem anderen identifiziert, der im Beisein des Verrückten schon fast vernünftig wirkt. Und diese Dynamik wird dann manchmal oder wird eigentlich fast immer überreizt, nämlich dass der, der crazy ist, den Vernünftigen komplett mit in die Scheiße zieht. Aber ja, genau, wie das ausgeht, verraten wir natürlich nicht. Nee,
das ist mir das erste Mal halt aufgefallen bei, das ist schon Jahre her oder Jahrzehnte, kann ich ja inzwischen sagen, bei From Dusk Till Dawn, wo George Clooney
sagen, ja.
Und Quentin Tarantino, wo Quentin halt der Verrückte ist. Ja, und und ja, woran ist sie gestorben? ja, egal. Ja, aber Hello, High Water, großartig. Vielleicht nicht unbedingt so der klassische Oscar-Sache. Achso, ich wollte noch was zu dieser politischen Sache sagen. Ja, kann gut sein, dass das ein politisches Statement ist. Aber soweit ich weiß, sind die Oscars ja in einer gewissen Art und Weise demokratisch. Und wenn das halt dann die Stimmung der Leute ist, die halt abstimmen dürfen. Und da vermute ich mal, dass da halt, halt
Fake
eher
News.
Wie soll ich das sagen, liberale Menschen in der Academy sitzen als irgendwie Erzkonservative oder die Erzkonservative. Ich glaube, die Leute, die man da noch so kennt, sind so Typen wie, da gab es auch diesen berühmten Schauspieler, der auch in dieser Moore-Reportage gesagt hat, From My Dead Cold Hands, der auch NRA-Mitglied war. Weißt du noch, wen ich meine?
Ich weiß, wen du meinst. Ja. Mir fällt auch gerade der
Name
nicht
ein, inzwischen
auch Planet der Affen und so.
Ja, genau. Aber ist ja auch egal. So oder so, da glaube ich halt, dass die halt ganz einfach hin. Und klar, kann natürlich sein, aber fairerweise, ich bin in der letzten Zeit da immer sehr, sehr, sehr egal geworden. Solange der Film gut ist, kann das auch gerne, gucke ich mir ihn auch gerne aus politischen Gründen an.
Ja, sehe ich genauso. Dann Best Performance, Leading Role weiblich, haben wir Emma Stone für La La Land, Natalie Portman für Jackie, habe ich auch noch nicht gesehen, Isabel Hüppert für Elle, von einem nicht unbekannten holländischen Regisseur gedrehten Thriller, der überall Lobpreisung enthält, der glaube ich schon vor einem Jahr hier lief im Kino, und zwar von der immer falsch ausgesprochen wird von allen Menschen, na.
Verhoeven.
Verhoeven,
genau. Verhoeven, ach verdammt. Aber ich verbessere mich noch 100 Mal und irgendwann habe ich es drauf.
Ich habe den noch nicht gesehen, den Elle, will den auch unbedingt sehen. Dann Meryl Streep für Florence Foster Jenkins. Florence Foster Jenkins ist angeblich eine wahre Geschichte. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass es einen französischen Film gibt, den ich auch mal bei Direkt danach getestet habe. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Der im Grunde genau dieselbe Geschichte erzählt, mit so ganz leichten anderen Perspektiven. Und der lange davor kam, also locker ein halbes Jahr vorher.
Ja, ist auch eine wahre Geschichte. Also die Person existiert wirklich und die ist auch gar
nicht
so lange.
Ja, aber geschickt. Die französische hieß nicht Florence Foster Jenkins. Und da war es auch eher so, dass ihr Mann, also das war eine ähnliche Geschichte. Und da war es auch, ging es um großen Auftritt, den man versucht hat zu verhindern. Ja. Und dann finde ich, sind diese Geschichten beide wahr passiert? Einmal in Amerika, einmal in Frankreich. Aber ich fand Florence Foster Jenkins übrigens, ich fand Meryl Streep eigentlich ganz, ganz gut in dem Film. Hast du den gesehen zufällig?
Nee, ich muss gestehen, von den ganzen weiblichen Filmen habe ich außer La La Land gar nichts gesehen.
Und dann noch Ruth Negger in Loving, der hier auch gerade läuft, den ich mir aber wahrscheinlich gar nicht angucken werde, weil es so viel gibt. Ja, da hat Emma Stone gewonnen. Ja, ich finde, Emma Stone ist ja eine sehr bezaubernde Schauspielerin. Und ich fand auch, ich finde es immer gut, wenn in einem Film, so auch in Birdman, mal kurz einem deutlich gemacht ist, was gutes Schauspiel ist. Weil man ist so das gewohnt, dass die Leute gut schauspielern, dass man es eigentlich immer erst merkt in so Casting-Situationen. Und ich fand das von Edward Norton so geil, wo er dieselbe Szene gespielt hat in Birdman, die vorher ein anderer gespielt hat, und man gemerkt hat, guck mal, so kann man die auch delivern, wie geil. Und bei Emma Stone fand ich diese Casting-Szene, wo die sie da ziemlich schnell abgewimmelt haben, fand ich total geil, wie sie in und aus der Rolle geschlüpft ist. Also von daher geht es okay mit mir. Du hast gar nichts gesehen außer La La Land. Von daher bist du damit auch völlig einverstanden wahrscheinlich?
Ja, ich bin sogar so weit damit einverstanden, dass wenn man die beiden Rollen mal vergleicht, also die von Ryan Gosling und die von Emma Stone in La La Land, ist halt Emma Stone auch 10-mal präsenter und muss viel mehr abliefern als Ryan Gosling. Der hat halt nur die typischen Männeremotionen, lustig und verärgert.
Und Hundeblick noch.
Ja, und Hundeblick, genau. Und deshalb kann ich das schon gut verstehen, dass das, also ist es hundertprozentig wahr, dass sie einen Oscar gewonnen hat, auch wenn ich es nicht mit den anderen Perform-Sachen vergleichen kann. Aber dass sie einfach in der Rolle mehr gefordert worden ist als ihr Counterpart, das ist unbestritten. Ich bestreite es nicht. Einfache genau. Sätze.
Dann haben wir die beste Performance eines Mannes, ja. Da haben wir Casey Affleck, Manchester by the Sea. Viggo Mortensen, Captain Fantastic, großartiger Film, habe ich vor kurzem erst zum zweiten Mal gesehen wieder. Andrew Garfield vor Hacksaw Ridge. Es wundert mich, dass Silence nicht dabei ist, aber wahrscheinlich ist das erst für den nächsten Oscar wieder mit drin, wo Andrew Garfield und, wie heißt er, Adam Driver in dem Scorsese-Film. Hast du nichts gehört von?
Nee, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich muss gleich noch eine Kleinigkeit beichten, aber red ruhig erst zu Ende.
Okay. Dann Denzel Washington Fences habe ich letztens gucken wollen, dann kam was dazwischen und Ryan Gosling La La Land gewonnen hat dein Kinderficker. Nee, ich weiß nicht mal, was er gemacht hat. Irgendeine sexuelle Geschichte hat er gemacht.
Oh, der
irgendwas, aber Hauptsache mal Kinderficker nennen. Ich mag übrigens Casey Affleck sehr als Schauspieler. Ich finde, er hat auch eine tolle Stimme irgendwie. Es gibt nicht viele Leute, die so eine abgefahrene Stimme haben. Ich bin jetzt aber gespannt, was du mir beichten möchtest.
Aber vorher noch eine Sache zu Casey Affleck. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor der amerikanischen Rechtsprechung in manchen Bundesstaaten, was Vergewaltigung angeht. Denn ich glaube, dort gilt es schon als Vergewaltigung, wenn die Frau betrunken ist. Denn dann kann sie nicht proactive oder wie auch immer
Ja, aber was heißt betrunken? Ich glaube, da geht es eher darum, dass wenn die sich nicht mehr bewegt und du ziehst sie aus und sagst, willst du? Wenn du nichts sagst, dann nehme ich das als Zustimmung.
Ich bin nicht sicher. Ich meine, ich gucke ja immer nur hier Infowars, ja. Und ich glaube, in Infowars wurde mir beigebracht und hier Breitbart wurde mir beigebracht, dass das Gesetz da strenger ist, ja. Tatsächlich kann die Frau nicht zustimmen, wenn sie betrunken
weißt
ist.
Weißt du was? Ich muss ganz kurz aufs Klo. Wir lassen aber weiterlaufen, weil du erzählst jetzt dem Publikum ein bisschen, warum dich Casey Affleck so überzeugt hat, ganz abseits seiner angeblich privaten Sachen, die ihm danach
gesagt wurden. Okay, alles klar.
Ich bin gleich wieder da.
Okay, ja, dann viel Erfolg. Casey Affleck in Manchester by the Sea hat halt eine unglaublich dankbare Rolle, denn in Manchester by the Sea geht es halt mal wieder um Brüder, erstaunlicherweise. Und Casey Affleck spielt einen der Brüder, der am Anfang sehr, ich will nicht sagen introvertiert, aber zumindest menschenhassend rüberkommt und der keine großen Reden schwingt und der mit den Menschen um ihn herum nicht wirklich gut klarkommt. Dazu, also abgesehen von dieser Art, die er halt hat, ist er aber nicht aggressiv, oder zumindest nicht so direkt aggressiv, sondern meistens nur, wenn er provoziert wird. Dazu kommt aber auch noch, dass er nicht sehr gut im Smalltalk ist oder vielleicht sogar Smalltalk gar nicht will oder sich gar nicht mit den Leuten unterhalten will. Das macht ihn in einer Art und Weise unglaublich sympathisch, weil er strahlt halt die ganze Zeit dieses lasst mich doch alle in Ruhe, ich will nur irgendwie für mich alleine sein Image aus, und das bringt er perfekt rüber. Aber im Laufe des Films sieht man halt immer wieder Rückblenden, und in den Rückblenden ist er halt fast ein völlig veränderter Mann, ja. Da ist er sehr fröhlich und oder was heißt, ich will nicht sagen so, überraschend fröhlich.
Da bin ich wieder.
Aber er verhält sich halt normaler, und man erkennt dann halt in dem Film, was auch passiert, wie es zu seiner Stimmungsumwandlung kommt. Das heißt, er schafft es halt, die Situation ich sage mal, normaler Dude mit coolen Freunden, verzweifelter Mann am Rande seiner Existenz, bis hin zu, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen, hin zu, mal gucken, wie es weitergeht. Und das ist halt irgendwie diese gesamte Weite oder Breite der Emotionen, die man halt noch irgendwie abliefern kann, und das halt wirklich perfekt, und das halt auch völlig ununterstützt von anderen Menschen. Also der hat da irgendwie, der Film ist halt handlungsmäßig eher schlicht, ja, das heißt, er muss das halt komplett alleine bringen, ja, in Aufzügen und auch nicht mit so vielen Supporting Actors. Er hat da zwar einen, ich sage mal, 16-jährigen Nebendarsteller, der ihm sehr dabei hilft, aber er muss das, also das ist schon, weiß ich nicht, ein Machtspielchen von ihm, wie gut er das hinbekommt. Also ein also was das für ein guter Schauspieler ist. Und ich kannte ehrlich gesagt kaum einen Film vorher von ihm, aber das hat mich echt überzeugt.
Hä? Du hast doch Gone Baby Gone und dieser eine Film, wo er so oberkrass und so ein junger Sheriff ist und so eine, ist das die Bale oder nee, wie heißt denn die nochmal, die er dann so übelst zurichtet? Kennst du den Film auch nicht?
Oberkrasser Sheriff.
Da ganz krasser Film. Also auch schon 3 Jahre oder so alt, aber da ist er so ein Typ, der irgendwie zu so einer Prostituierten geht und sie ewig zurichtet und dann am Ende sich im Haus verschanzt und so. Ganz krasser Film.
Habe ich vergessen. Spielt er aber den kann sein, wenn
Psycho.
Ich mal vergesse das ja seiner, auch. Ja, und das, was ich beichten kann, ist, ich gelesen habe, dass.
Was ist denn das übrigens für eine komische Einladung, die du mir da geschickt hast?
Ich habe dir eine Einladung geschickt?
Ja, die Carsten Pohl möchte, dass sie der Gruppe sexuelle Selbstbestimmung ab 9. Hast du sie noch alle?
Ja, da habe ich mich verklickt, tut mir leid. da wollte ich mal anders. Also die Peinlichkeit, die mir halt unterlaufen ist, oder was heißt Peinlichkeit, das kann jedem passieren, bin ich der Meinung. Als ich gesehen habe, ach cool, Captain Fantastic ist Oscar nominiert, dachte ich, es handelt sich dabei um einen Marvel-Film. Das war Doctor Strange. Das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen, als du das gesagt hast.
Was war nochmal? Ich bin gerade total.
Ja, also die Captain Fantastic mit Viggo Mortensen wurde nominiert.
The Killer Inside Me heißt es übrigens, Entschuldigung. Ja, Captain Fantastic, toller Film übrigens, echt toller Film.
Genau, und ich dachte, das wäre Doctor Strange.
Ach so, dann weißt du gar nicht, was Captain Fantastic für ein Film ist.
Nee, ich hatte bis gerade eben gedacht, das ist Doctor Strange.
Ich glaube, dass der Captain Fantastic, und das mache ich jetzt zur Abwechslung mal ernst, ich würde mich echt interessieren, was du von dem Film hältst, weil der Film macht ein paar Sachen richtig toll. Er erzählt nämlich die Geschichte einer Familie, die in Amerika praktisch so ein Aussteigerleben führt, die oben in den Bergen irgendwo wohnen.
Also krass, ohne Strom und Selbstversorger und so?
Genau, und cool. mit 5 Kindern.
Oh, okay.
Und die Mutter begeht irgendwann Selbstmord und der Vater ist allein mit den Kindern, die wirklich von ganz klein bis groß, also wie gesagt, 5 oder 6 Kinder sind's.
Ja.
Und die Eltern der Mutter möchten eigentlich nicht, dass die zur Beerdigung kommen, aber da machen sie so eine Art Roadtrip raus. Heutzutage, ja, also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich öfter mal denkt, ach, am liebsten würde ich weit weg von dem ganzen Scheiß in der Natur leben, von der Hand in den Mund und so weiter. Und der Film ist nie wirklich ein eindeutiger Richter, ob er das jetzt eine coole Sache findet oder eine beschissene Sache findet. Also er nimmt sich nicht raus, irgendwas schön zu färben oder zu romantisieren. Man merkt sofort, dass der Vater sehr streng ist mit den Kindern. Also sie müssen körperliche Tüchtigung tagsüber, also Sport machen und klettern und jagen. Und abends müssen sie so jeder vorm Lagerfeuer irgendwelche Bücher lesen und sind auch echt oberfit, was Geschichte und so anbelangt. Aber sobald sie dann in die Zivilisation kommen und nicht wissen, was Cola ist und irgendwie alle ganz komisch gucken, als sie bei der ersten Station in irgendeinem Wartezimmer warten, weil sie alle denken, die Leute um sie rum sind krank, weil die alle dick sind und die kennen das nicht, dicke Menschen.
Oh je.
Und lauter so Sachen, aber es ist, oder der Sohn, der dann irgend so ein Mädel kennenlernt, mit der er knutscht und dann vor der Mutter praktisch so einen ganz kitschigen Heiratsantrag macht und die Mutter und die das Mädel denken dann am Ende, dass das ein Scherz ist und lachen sich tot und er guckt etwas zerknirscht. Und der Film ist total interessant. Ich mag Filme, die einerseits einen total unterhalten, wo man aber praktisch danach für sich oder mit anderen noch lange drüber sinnen oder diskutieren kann. Und das macht der Film gut. Und Viggo Mortensen spielt auch fantastisch. Ja, am besten ist die Szene, wo er morgens, die haben so einen Schulbus als Unterkunft und er auf irgendeinem in irgendeinem Park oder so morgens so die Tür aufmacht und so Apfelkauend in der Tür steht und ein älteres Pärchen läuft vorbei und er sagt, yeah, that's a penis, everyone has one, weil er komplett nackt dasteht. Und das war ganz lustig. Also unbedingt abchecken, Captain Fantastic, wird ziemlich sicher auf der Top 10 von 2016, die wir ja bekanntlich immer erst im Januar 2018 rausbringen,
ja.
Wird die auf jeden Fall bei mir dabei sein.
Das, so viel kann ich schon mal spoilern. Man muss den Film ja auch erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ja?
Genau.
Hier so Schnellschussnummern und so, die sind da total unbeliebt.
Dann Best Director oder wird ja Best Achievement in Directing haben wir Damien Chazelle für La La Land, Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea, Denis Villeneuve für Arrival, Barry Jenkins für Moonlight und Mel Gibson für Hacksaw Ridge. Du hast mich übrigens genötigt, diesen anderen Mel Gibson Film zu sehen.
Bloodfather.
Ja, genau.
Und der war großartig, oder?
War unterhaltsam.
Ach, Philipp. Aber okay, gut.
Ja, ich fand, er war jetzt so ein bisschen Standard. Ich fand zum Beispiel The Gringo fand ich gar nicht viel schlechter.
Ja, okay.
Ich habe bei Mel Gibson stelle ich mir immer diese Frage. Und die ist für mich echt nicht so leicht zu beantworten, weil er eben teilweise echt krass antisemitische und rassistische Sachen rausgehauen hat. Aber wenn ich ein Fahrrad testen soll und beurteilen soll oder sagen soll, was ich davon finde, ja?
Ja.
Und ich teste das Fahrrad und dann müsste ich eigentlich danach sagen, es ist gut oder es ist schlecht, sagen wir mal, es ist ein saugeiles Fahrrad. Dann müsste ich sagen, es ist ein saugeiles Fahrrad. Wenn aber dann zu mir einer sagt, ja, das hat dieser Kinderschänder da hinten gemacht, will ich das Fahrrad dann noch, ja? Und aber ich müsste trotzdem, wenn mich einer fragt, ist das Fahrrad gut, dann wäre es ja komisch, wenn ich sagen würde, nee, das ist scheiße. Ich müsste eigentlich sagen, es ist gut. Und ich kann einfach nicht drum hin, um zu sagen, dass der Maya-Film, wie heißt der nochmal?
Der Maya-Film?
Von Mel Gibson, der, ich guck kurz nach, mein Gott, das gibt's doch nicht. Kurz Director, was hat er denn da? Apokalypto war
so,
für mich echt einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Also wirklich ein Film, den ich richtig krass geil fand. Und Hacksaw Ridge habe ich noch nicht gesehen. Es ist so ein bisschen so eine amerikanische Kiste, glaube ich. Und aber auch die letzten zwei Filme, irgendwie mag ich Mel Gibson noch immer auch als Schauspieler. Hast du Hacksaw Ridge gesehen?
Nee, Hacksaw Ridge habe ich nicht gesehen. Aber Bloodfather habe ich gesehen. Ich fand ihn halt grandios gut. Dazu kann ich halt nur sagen, komplett ist es richtig, aber das macht halt auch wieder den, wenn man es halt im Positiven formuliert, dass Moonlight halt nicht kein schlechterer Film wird, nur weil er jetzt politisch hochgewählt worden ist, kann man auch nicht sagen, dass Hacksaw Ridge ein schlechter Film sein könnte, nur weil eine Person vor 10 Jahren sich antisemitisch oder generell rassistisch geäußert hat.
Im Suff könnte man ja noch zur Entschuldigung dazu sagen.
Nicht, dass ich irgendwas hier verharmlosen will, ja, aber ja, was soll man machen, ja? Macht halt den Film nicht anders. Und auch hier die Sache mit Casey Affleck, ja, gut, das mag alles sein, aber wusste ich halt jetzt, ja gut, okay, da wusste ich es jetzt doch, aber ja gut, okay, aber das, ich sag, boah, das klingt so
gewonnen
hart,
hat
so zu sagen,
hat
La La Land, ist mir natürlich fast egal, ja, es klingt so hart, aber es ist mir eigentlich fast egal, weil es mich so gar nicht betrifft. Ich finde es halt schlecht, ja, das ist völlig richtig, aber im Endeffekt ist es mir dann fast egal. Also,
solange es dich nicht betrifft, ist alles gut. Es gab eine Zeit in Deutschland, da hättest du sehr, sehr glücklich gelebt.
Oh, schön, schön, schön. Ah, toll.
Nee, aber ich bin mit La La Land, ich habe Arrival noch nicht gesehen, was echt ein...
Was?
Ja, ich weiß, das ist echt ein böser Schnitzer.
Ja, aber dann brauche ich ja auch nicht zu sagen, dass ich verstehe überhaupt nicht, wieso Dennis Villeneuve... Villeneuve, da überhaupt erwähnt worden ist.
Ach, fandst du nicht gut?
Doch, Quatsch, nein. Ich nehme alles zurück. Nee, doch, hat er verdient, alles okay. Ich habe da jetzt gerade wieder Sachen verwechselt.
Dann Best Adapted Screenplay. Ich weiß nicht, das ist so ein komischer Oscar, finde ich immer. Also da geht es halt einfach nur darum, ob es eine Vorlage gab. Und da hat Moonlight gewonnen, gab noch Hidden Figures, Arrival, Lion und Fences. Was fragst du?
Ja, dann frage ich halt, wann kommt endlich die Kategorie Best Adapted Video Game? Denn dann
jetzt mal ganz ernsthaft, warum gibt es keine Best Comedy und Best Horror Movie? Das verstehe ich nicht.
Ja, okay. Weil Best
Horror. Ganz ernst.
Ja, also Comedy kann ich ja noch verstehen, weil Comedy ist schwierig. Aber Horror ist halt unglaublich viel Crap da. Okay, nee, fairerweise.
Ja, aber es gibt auch gute. Ich habe vorgestern Don't Breathe gesehen. Und das ist nicht ein klassischer Horrorfilm. Also da gibt es nicht Übermenschliches oder Übernatürliches. Aber der Film hat mir eigentlich ganz gut für so einen Von-der-Stange-Film echt gut gefallen, weil er war echt spannend. Das ist mit so drei Teenies, die bei so einem Blinden einbrechen ins Haus. Und
genau, und das Don't Breathe heißt, der Typ kann sich halt orientieren über, wenn Leute atmen in seiner Umgebung.
Ja, und also nicht nur das, sondern er ist gewalttätig und schließt sie praktisch bei sich im Haus ein. Also als er sie hört, hämmert er mit Holz die Fenster und alles und schließt die Türen ab und sie sind praktisch gefangen. Und da gibt es einige Szenen, die sehr gut gemacht sind. Also von daher, man könnte bei Horror auch immer was finden, was besser ist. Und bei Comedy ist es natürlich auch so ein bisschen eine Geschmackssache, aber auch da finde ich. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, du bist ja überhaupt kein Romantic Comedy Fan oder ich weiß es gar nicht. Den Comedy-Teil müsstest du ja immer mögen. Aber es gab ja eine Zeit, da gab es eigentlich pro Jahr mindestens eine gute, in Anführungszeichen, Romantic-Comedy. Immer super kommerziell, nicht tiefgründig oder so, aber einfach so lustig. Das waren so die Zeiten mit Mac Ryan und diese ganzen Dinger. Und ich finde, die sind extrem weggegangen. Es gibt jetzt, wenn überhaupt, eher Komödien, die total over the top sind. Also wo praktisch sofort klar ist, okay, das ist eine Komödie. Die gab es auch schon immer. Aber die so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, oder diese komischen Spoofs oder so. Und dann gibt es auch Komödien, die wieder so eigentlich mehr wie so ein, beinahe wie so ein Drama sind, wo dann ab und zu mal was Nettes passiert. Aber ich muss eine Lanze brechen, wenn man wirklich so absolut oberflächliche, bisschen alberne, aber nie komplett das verlierende Komödie sehen will, solltet ihr euch diesen letzten The Diaries of, wie heißt sie nochmal? Scheiße.
Keine Ahnung.
Mann, Blabla Diaries.
Basketball Diaries.
Nein, Diaries.
Für Mad Men.
Renny Zellweger. Wie heißen die?
Bridget Jones Diary.
Genau.
Nicht Bridget Jones Baby.
Der dritte heißt doch Bridget Jones Baby. Ich meinte einfach nur die Serie.
Ach so, ach krass, das ist eine Serie.
Hä? Nein, die Filmserie. Es hieß erst Bridget Jones Diary und dann Bridget Jones irgendwas und dann Bridget Jones Baby. Es sind ja drei Filme.
Okay.
Und auch wenn Renée Zellweger einen Shitstorm über sich hat ergehen lassen müssen, weil sie irgendwo ein bisschen Botox nachgeholfen hat, ich finde, sie funktioniert noch einigermaßen vor der Kamera. Ich fand echt, da waren ein paar lustige Szenen bei. Es war halt echt so eine ganz klassische 90er-Jahre-Komödie. Und ja, da habe ich wieder gemerkt, eigentlich vermisse ich die ein bisschen. Ja, Best aber, Original Screenplay.
Ja, Entschuldigung. Sekunde, bei den Komödien will ich noch ganz kurz einhaken. Aber ich gebe dir voll und ganz recht. So, denn wenn man jetzt einen Oscar für beste Komödie geben sollte, dann ist es halt schwierig, echt eine Komödie einzustufen. Denn ich kann das gerne mal an zwei Komödien, an die ich mich auch vom letzten Jahr erinnere, kurz festmachen. Das eine ist Bad Moms. Ja. Das ist halt, keine Ahnung, so eine R-Rated-Comedy, oder war sie, glaube ich, R-Rated, dagegen, also die Story ist da geht es um drei Mütter, die irgendwie so absolut versuchen, perfekt zu sein. Die Hauptdarstellerin ist halt hier, die auch hier Werbung macht für Jack Daniels. Osteuropäerin, sieht sehr gut aus, hat
ich
auch
den Film, ich habe den Trailer zweimal gesehen und habe mich immer gegen den Film entschieden.
Ja, okay, ist auch völlig egal, wie sie heißt. Der Punkt ist, die Komödie ist krass unwitzig. Die versuchen wieder irgendwie, oder was da halt wieder versucht wird, da lachen halt irgendwie Leute drüber, die noch nicht 15 dieserartigen Komödien gesehen haben. Da gibt es zum Beispiel einen 5-Minuten-Joke dran. Und das habe ich mir extra notiert. So übel fand ich das. Wo die drei im Damenklo sind und sich darüber unterhalten und mit Hilfe von, ich weiß nicht, Ärmeln und Händen irgendwie einer anderen Frau erklären wollen, wie ein unbeschnittener Penis aussieht. Ein Joke, 5 Minuten. Ich glaube, das Ding ist komplett improvisiert und ist hochgradig unlustig bis hin zu fremdschämig.
Und dein zweiter
Komödie? Der zweite Film, den ich halt sehr gut fand, hieß Masterminds. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da ging es darum mit Zach Galifianakis und Owen Wilson und
den muss ich noch sehen, der muss gut sein.
Ja, also ich fand ihn gut. Da geht es halt darum, dass halt ein so ein Typ, der ist halt ziemlich, ich sage mal, naiv. Und dem wird gesagt, ja, ey, du arbeitest doch hier bei so einer Geldtransporter-Firma, ja? Komm, wir nehmen die mal aus, ja? Und du machst das alles für uns. Und wir haben den großen Geheimplan, ja? Und die manipulieren dann halt quasi mehr oder weniger eine Person auf jede Art und Weise, wenn man sich das vorstellen kann. Das Ganze nimmt dann so mehrere, fast schon Shakespeare-artige Wendungen, ja? Ja, sehr gute Komödie, aber halt völlig anders, weil das halt nicht so eine, weiß ich nicht, das ist halt mehr so, geht so in Fargo-Humor-Richtung, also ja, egal.
Ja, aber gut, aber ich meine, guck mal, Actionfilme, Carsten, ich verstehe deinen Punkt total.
Ja.
Also ich verstehe natürlich auch, warum es keine Horror- und keine Comedy-Filme gibt. Allerdings finde ich, es ist komisch immer, dass Comedy immer als so eine Art Zweitrangskunst betrachtet wird. Und es ist ja eine alte Geschichte. Ich verstehe es natürlich. Und ich verstehe auch das mit den Comedies. Aber dasselbe haben wir doch mit Actionfilmen. Wir haben doch hochniveauvolle Actionfilme, die mehr sind wie ein Dramafilm. Ja?
Ja.
Und wir haben Arnold Schwarzenegger-Filme. Und deswegen, dasselbe hat man bei Comedy halt auch. Und da gibt es halt manchmal Filme. Ich meine, auch eine Comedy von Adam Sandler und Woody Allen stehen sich natürlich diametral gegenüber, was das angeht. Übrigens, auch eine geile Comedy ist in der nächsten Segway. Best Original Screenplay haben wir Manchester by the Sea, hat auch gewonnen. Aber ja, wir haben auch noch The Lobster von dem oft heiß diskutierten griechischen Regisseur, der auch diesen Dogtooth gemacht hat, den ich ja nie gesehen habe oder nie an einem Stück gesehen habe. Ich habe ihn ganz oft gesehen, aber immer nur so partiell. Hello High Water, 20th Century Woman und La La Land war noch nominiert. The Lobster, hast du den gesehen? Ich fand den nämlich hilarious, aber auch auf eine weniger klamaukige, schenkelklopfige Art, sondern einfach so eine skurrile Geschichte. Hast du den gesehen, The Lobster?
Unangenehmerweise nein.
Weißt du, worum es geht?
Nee, aber ist das. Nee, achso, warte mal, ich glaube, ich habe den gerade verwechselt mit Swiss Army Man.
In The Lobster ist es so, dass in der Zukunft, wenn du Single wirst, dass du so eine bestimmte Zeitspanne hast von, ich glaube, 2 Wochen oder vielleicht auch 2 Monaten, die du in so ein Hotel einquartiert wirst und innerhalb dieser 2 Monate musst du einen neuen Partner gefunden haben, sonst wirst du in ein Tier verwandelt und das Tier darfst du dir aussuchen.
Das ist ja eine geile Story.
Ja, es sind ganz viele bizarre Szenen. Also auch
Tiger. Ich würde zum Tiger
in dieser werden, Welt ja. Ist eine komplett entemotionalisierte Lebensauffassung und die Leute reden über Liebe und Beziehung und Sex total komisch. Und es gibt da natürlich auch Leute, die Angst haben und die nicht zu einem Tier verwandelt wurden, werden möchten und die dann da abhauen. Und dann gehen aber immer Leute von dieser Klinik mit so Jagdausrüstung in den Wald und schießen diese Leute. Und das Lustige ist, dass in diesem Wald dann auch manchmal einfach so, das ist irgendwo in Schottland oder so, und in diesem Wald läuft dann auch ab und zu einfach mal so eine Giraffe durchs Bild, wo man weiß, was das ist. Und es ist echt, der Film ist einerseits wirklich tragisch und traurig und andererseits ist aber so bizarr und lustig, den musst du dir eigentlich angucken. Aber einfach, weil er so abgefahren ist, und den würde ich übrigens auch deutlich zwischen Drama und Komödie irgendwo genau in der Mitte einordnen. Guter Film. Aber es hat Manchester by the Sea
schon gewonnen. Auf den zweiten Film Geschmack gemacht, muss ich gestehen.
Ja, aber den musst du echt gucken, The Lobster. Komischerweise lief bei euch The Lobster und auch in den USA wesentlich später. Ich habe den, ich weiß nicht mal, ob ich ihn 2016 oder 2015 gesehen habe, aber ich weiß, dass er in den USA und auch bei euch irgendwie, ich glaube, der hat keinen Verleih gefunden in Deutschland, aber in den USA wahrscheinlich auch nicht, sonst wäre er jetzt ja nicht erst dabei. Written for Motion Picture hat La La Land gewonnen. Es gab noch Jim James Foley Story, Moana und Trolls. Trolls habe ich übrigens gesehen, sogar mit meiner Tochter. Und musste schon ein paar Mal lachen.
Trolls habe ich nicht gesehen, aber ich habe den Song mehrfach gehört. Und ich muss sagen, es ist ein solider Popsong. Can't Stop the Feeling.
Es gibt übrigens echt ein paar lustige Szenen da drin. Und er spielt auch, ich habe halt echt gedacht, oh Gott, das wird sowas wie, wenn ich jetzt so ein Bussi-Bär-Filmchen. Aber er hat auch so eine Eltern-dürfen-mitgehen-Humor-artige Geschichte mit drin.
Ja, was ich da nur sagen will, dieser eine Typ, der da mitnominiert worden ist, dieser Max Martin, wenn ich mich nicht vertue, ist das dieser krasse Schwede, der doch irgendwie unter seinem Gürtel irgendwie 50 Nummer-1-Hits hat, von Britney Spears über die Backstreet Boys über Hasse nicht gesehen. Das ist, glaube ich, der Typ, der irgendwie, es gibt definitiv keinen Song, keinen Menschen auf der Welt, der noch nicht einen Song von ihm gehört hat. Aber er singt halt selber nicht, aber
Ich glaube, irgendwo im Amazonas-Urwald finde ich dir einen.
Hier, I Kissed a Girl, Blank Space von Taylor Swift, auch neuen Krams von The Weeknd, aber auch damals Hit Me Baby One More Time, I Want It That Way, It's My Life. Keine Ahnung, wenn du die Liste durchguckst, dann fällt es.
It's My Life.
Ich glaub, unglaublich. Egal. Aber dann für Celine Dion hat er geschrieben, so oder so, wenn du, glaube ich, mal absolut nichts mit Musik am Hut hast, aber ein dickes Bankkonto und du kannst Max Martin noch irgendwie mit Geld überzeugen, ja, falls das für ihn noch irgendeine Motivation ist, der muss ja inzwischen schon alles aus Gold haben, dann kannst du bei ihm vorbeigehen und er macht dir einen Nummer 1-Hit, da bin ich mir relativ sicher. Moana übrigens habe ich auch gesehen, ein alter Schwede, das war ein richtig schlechter Film. Ich fand den richtig mies.
Ich hatte so ein bisschen Bock drauf. Die Thematik fand ich sah cool aus. Ich warte übrigens immer noch auf Incredibles 2. Der kommt ja irgendwann. Und irgendwie ist das immer mehr so mein. Der hat so ein bisschen alles. Ja, wir hatten es eben über besten Song in einem Film. Jetzt Best Achievement, ganze Score. Hat auch La La Land gewonnen. Moonlight war noch nominiert. Jackie, Passengers und Lion. Hast du Passengers gesehen eigentlich?
Passengers war toll. War wirklich, wirklich toll. Also, hat zwar so ein bisschen was von Titanic im Weltall, ja. Fair, muss man lassen. Aber hat auch eine schöne, dicke Schicht Sci-Fi ohne
Titanic irgendwie im Weltall. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehen lassen kann, aber gut.
Ja, okay. Ich meine, ich kann jetzt verraten, aber egal. So oder so, Passengers.
Hast du den Trailer gesehen, bevor du in den Film gegangen bist? Weil ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil der Trailer irgendwo in der Mitte des Films anfängt, so ein bisschen gefühlt. wo man diese ganze lange Zeit und dieses ganze, dieser Aufbau, wie der Hauptdarsteller praktisch da alleine erstmal lebt und so, das kann man vom Trailer her gar nicht erahnen, wie lange das dauert. Und ich finde es gut. Es ist ein Film, der über moralische Entscheidungen sich Gedanken macht. Und ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn jetzt aber übrigens nicht den Mega-Burner.
Ja, genau. Aber dazu halt nur gesagt, hier der Sound, also der Score davon ist auch wirklich gut. Also das klang halt Sci-Fi-mäßig episch. Und klar, der Trailer hat in der Mitte was verraten, aber was ich halt gut fand daran war, dass ich halt wieder eine Vermutung über den Film hatte, wie der weiterging. Und diese Vermutung war komplett falsch. Und sowas hält sich bei mir immer positiv fest. Wenn ich
ja, das war bei mir übrigens auch so. Ich hatte auch durch den Trailer hatte ich irgendwie gewisse Sachen erwartet.
Genau.
Und die kamen nicht.
Kamen alle nicht und cool. Kamen dafür was anderes Gutes. Und deshalb, ja, aber zum Score nochmal, warum er nominiert worden ist, klar. Klassisch guter Score übrigens. Ja, also für einen Sci-Fi-Film. Ja,
egal. Oh, übrigens, bei Cinematography Oscar hat La La Land gewonnen. Da war noch Moonlight, Arrival, Lion und auch Silence, den Scorsese-Film, den ich eben erwähnt hatte, schon.
Ah, okay.
Live-Action-Short müssen wir nicht. Best Documentary Short. White Helmets ist ein Netflix-Film, soll sehr gut sein, hat er gewonnen.
Ja, das ist noch viel krasser, ja. Wenn man wenn du darauf ansprichst, wusstest du, dass
ein Netflix-Film
bei Manchester by the Sea ein Amazon-Film ist?
Oh nee, das wusste ich nicht.
Also Amazon Studios hat den rausgebracht.
Krass.
Ich sage Netflix, die Netflix-Riesen machen bald hier die sechste Kraft in Hollywood auf. Wer hätte das
gedacht? Was heißt bald? Sie machen es scheinbar bereits.
Ist sogar weil schon so, genau.
Die Short Documentary hat gewonnen, die ist von Netflix und Manchester by the Sea ist überall irgendwo mit dabei und ist von Amazon Video. Editing, also bester Schnitt, hat Hacksaw Ridge gewonnen, da war noch La La Land, Arrival, Moonlight und Hell or High Water.
Bester Schnitt, ich meine, schneiden
und jetzt finde ich völlig zu Recht gewonnen in Visual Effects hat Jungle Book. Hast du den eigentlich gesehen inzwischen?
Nee, aber dafür habe ich Deepwater Horizon gesehen.
Auch cooler Film. Ja. Deepwater Horizon vom selben Regisseur, der auch diesen Boston-Film gemacht hat, den ich mir auch angeguckt habe. Und in Deepwater Horizon, hatte ich auch vorher schon gehört, das Schöne an diesem Film ist diese Kumpanei unter den Arbeitern.
Genau.
Also wie die so miteinander umgehen und reden und fuck this und bla bla bla. Ich fand den eigentlich recht unterhaltsam. Und auch based on a true story mit Mark Wahlberg und der Boston Marathon Bomber Film ist auch based on a real story mit Mark Wahlberg. Lustigerweise hat mir der Boston Film besser gefallen. Das lag vielleicht auch daran, dass ich die Geschichte ein bisschen besser kannte als die von dieser brennenden Ölplattform. Also das hat man natürlich mitbekommen, aber wie da die Dynamik selber drauf hat, natürlich gar nicht mitbekommen. Bei dem Boston Bomber wusste man, okay, die Bombe ist losgegangen und die haben den erst zwei Tage später irgendwo in einem Boot gefunden oder so.
Ja, genau. Aber
Kubo habe ich noch nicht gesehen, den will ich noch sehen, weil davon hat mir auf Facebook und Co. diese komische Fast-Forward-Animation von diesem Knet-Animateur gesehen. Und das ist schon faszinierend. Ich finde aber dieses Studio, ja, von Kubo, die ja auch vorher diesen Trolls, Box-Trolls gemacht haben und Caroline und so, die sind so gut mit ihrem Knetzeugs, aber auch mit der Nachbearbeitung, dass man überhaupt nicht mehr sieht, dass es Knete ist. Und das finde ich schade. Ich mag bei den Artman-Filmen immer, dass ich sehe, dass es alles gebastelt und gebaut ist.
Ah, okay.
Und das habe ich bei dem Kubo-Trailer schon nicht mehr gesehen.
Das macht ja auch so ein bisschen den Charme von zum Beispiel sowas wie Fantastic Mr. Fox aus, dass du halt irgendwie die Sachen erkennst noch und so und denkst, boah, cool, viel Arbeit und so.
Production Design hat La La Land gewonnen, da war noch Hail Caesar, Arrival, Passengers und Fantastic Beasts und Where to Find Them. Best Animated Feature Film of the Year ist Zootopia geworden. Ich will My Life as a Zucchini noch unbedingt sehen, der sah mir wirklich total geil aus. Und The Red Turtle war auch nominiert, dieser Ghibli-Film, der aber von einem Holländer komplett gemacht wurde. Und also Regie geführt wurde.
Ja, und, also Ghibli produziert oder wie auch immer, ja.
Genau, und ja. Der wird wahrscheinlich auch in meiner Top 10 2016, aber Zootopia war vom Look und von der Story und allem, fand ich den 1A. War jetzt nicht so ein typischer Oscar-Film. Ich muss My Life as a Zucchini noch sehen. Aber der macht mich sehr an. Aber Zootopia fand ich, also da waren ja sogar Szenen, wo ich im Kino mich richtig erschreckt habe.
Ja, Zootopia ist auch gut. Also das ist eine schöne Story, gut durchdacht. Also ich mag den Film sehr. Und ich kann halt immer noch nicht verstehen, wieso Moana da schon wieder nominiert worden ist, denn der war definitiv nicht gut, ja. Der hieß übrigens im Deutschen, um Leute total zu verwirren, ja, Vanatu oder so, ja.
Ist er nicht Valian? Hier heißt er Falian, also Falian geschrieben.
Oder ja, Falian kann auch sein. Ich hab den Namen vergessen.
Und Zootopia hieß doch Zoomania oder irgend sowas.
Ah ja, genau, stimmt. Zootopia heißt Zoomania. Ja, du hast komplett recht. Du hast komplett recht. Aber das ist ja noch harmlos, ja. Zootopia, Zoomania hat mehr Kraft. Aber in Moana ging gar nichts mehr. Aber egal. Aber ich verstehe überhaupt nicht, da hätte man auch hier, keine Ahnung.
Ja, das meistens sind das rechte
dieser Vegetable-Movie da, den hätte man auch
so reinboten können. Es gibt hier so eine so ein Festival und deswegen konnte irgend so einen Film sich nicht so nennen. Was war denn das nochmal?
Wurstparty, wie hieß der? Nochmal Sausage Party, genau.
Nein.
Nee, Sausage Fest.
Der Best Animated Short ist Piper, habe ich nicht gesehen. Ich habe übrigens keinen einzigen von den Best Animated Shorts gesehen.
Piper ist ein Abfallprodukt, ein Pixar-Vorfilm, ich glaube vor Moana oder Zoomania gewesen, ich weiß es nicht mehr.
Ist doch kein Abfallprodukt, was ist das für ein...
Ja, also der Film, der wurde halt einfach davor gezeigt. Ja,
ja so und aber deswegen ist es doch kein Abfallprodukt, das macht man mit Kurzfilmen öfter bei Animationsfilmen, dass man Kurzfilm vor einem großen Film zeigt.
Ja, ich dachte immer, das ist so irgendwie, ja, Pixar hatte die Idee für irgendwie einen lustigen Film, aber irgendwie reicht es nicht für einen ganzen Film und machen wir damit, ja, keine Ahnung, setzen wir mal den Hiwi dran, ja, und dann machen
genau so entstehen Kurzfilme. Das ist einfach so, dass man eigentlich nicht genügend Power hat für einen langen Film und dann stellt man den Hiwi dran.
Ja, genau.
Carsten erklärt euch die Welt.
Genau, aber abgesehen davon ist Piper herzerweichend. Ja.
Komisch, wo das doch der Hiwi machen musste.
Ja, obwohl das der Hiwi gemacht hat, ja, oder die ständische Hilfskraft da, ja. Wahnsinn, wie gut Piper ist, ja. Also besser als Moana zum Beispiel.
Dann Best Foreign Film, The Salesman, den ich echt schon tausendmal sehen wollte und nicht gesehen habe.
Ja, große Unverschämtheit meiner Meinung nach, dass Train to Beardong da nicht dabei ist, der dann auch übrigens noch in Best Zombie Movie hätte prämiert werden müssen.
Okay, kenne ich gar nicht. Toni Erdmann habe ich noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen zufällig? Deutscher
das
Film, soll sehr gut sein.
Ist ein Fußballfilm, oder ist das hier
Nein.
ein Fußballer?
Nein.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nein. A Man Called Ove hat mir mal jemand, ich war mal in irgendeinem Podcast zu Gast, Filmtastisch oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und da hat irgendeiner gesagt, dass ich mir den unbedingt angucken muss. Ich werde ihn mir vielleicht auch mal angucken. Ich habe mir den Trailer angeguckt, der hat mich nicht so richtig heiß gemacht. Land of Mine und Tana. Aber gewonnen hat The Salesman, der iranische Film. Dann Supporting Actress hat gewonnen Viola Davis für Fences, haben wir beide nicht gesehen. Es war noch Octavia Spencer für Hidden Figures nominiert, Naomi Harris für Moonlight, Michelle Williams für Manchester by the Sea und Nicole Kidman für Lion. Meine Frau meint, Lion wäre ein ganz, ganz toller Film und ich sollte mir den unbedingt noch angucken.
Zum 7000. Mal muss ich übrigens, ist mir aufgefallen, dass Michelle Williams die absolut perfekte Schauspielerin ist, um in allen möglichen, weiß ich nicht, dramatischen, nah am White Trash lebenden, weiß ich nicht, alleingelassene Mutter-Situation.
Hat sie nicht in...
ja, die war auch in diesem Ryan Gosling-Film, war die...
Nein, aber war sie auch nicht in An Education und Hung? Ist das nicht die? Ich sehe sie gerade nicht so.
Bin mir nicht sicher, aber die war halt auch in so einem Ryan Gosling-Film. Da war sie auch die Freundin, Ehefrau von Ryan Gosling und war irgendwie sehr unzufrieden und hat viel geweint und so. Wahnsinn, also die spielt immer irgendwie dieselbe Rolle. Also,
ach so, das ist ja die mit Take This Waltz und so. Nee, die mag ich sehr. Das ist ja, die Ex-Frau von.
Ich muss gestehen, sie begleitet mich ja schon quasi mein Leben lang, ja. Ich habe sie ja damals
Dawson's Creek
entdeckt, ja. Und seitdem gehen wir ja quasi Hand in Hand durch die bunte Welt.
Guck dir mal Take This Waltz an. Fand ich einen schönen kleinen Indie-Film. Best Achievement Sound Mixing hat Hacksaw Ridge, sind alles nicht so interessant. Best Achievement Sound Editing hat Arrival gewonnen. Best Documentary OJ Made in America, muss ich unbedingt sehen, habe ich ewig viel gehört. Ich habe Fire at the Sea gesehen, Fuoco Mare heißt der. Und es geht über so eine Insel in Italien, wo die ganzen Flüchtlinge ankommen. Also die Bootsflüchtlinge. Und ist aber vor allem unglaublich sehenswert, weil da ist so ein kleiner Junge, der sehr erwachsen immer zur Kamera redet und in so einem geilen, also auch so wie man sich so klischeemäßig so mit Händen und Füßen redet, der auch zusätzlich noch immer wie die Italiener halt, man sich so vorstellt. Lustiger Film. I Am Not Your Negro kenne ich nicht zum Beispiel und Live Animated, kenne ich das? Nee. Aber ich will OJ Made in America unbedingt sehen, ich bin ja ein True Crime Freund. Und 13th ist auch wieder ein Netflix-Film.
Kaufst du dir auch diese Zeitung?
Welche Zeitung?
Ja, Real Crime und so und True Crime.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wenn es gute Dokus sind, die irgendein Unrecht oder sowas aufdecken. Ich meine, hey, wie jetzt mach dich hier lustig, aber wie geil war The Jinx bitte?
Ja, so Jinx
wie geil war, sehr gut, ja. War, wie hieß diese andere Mörder, diese Netflix-Serie, wo ein zweiter Season kommt übrigens. Mit diesem unschuldigen Horst, der sich da in dieser Kleinstadt angeblich auf seinem Schrottplatz eine Frau umgebracht haben soll. Egal. Was denn? Natürlich hast du den gesehen. Willst du mich verarschen?
Echt?
Vielleicht das schon war die Netflix-Serie des letzten Jahres. Wie hießen die nochmal?
Better Call Saul, aber das war keine Doku.
Genau, Better Call Saul hieß die. Ja. Der Saul hatte einen Schrottplatz. Nein, egal. Aber die war wirklich, die war auch in allen Zeitschriften und Zeitungen und selbst Obama hat sich dazu geäußert, weil das, wenn du diesen Fall anguckst, es so geschrien hat nach Ungerechtigkeit, zumindest so, wie sie es ineinander geschnitten haben, dass man echt sofort demonstrieren gehen möchte. Kostümdesign interessiert uns nicht wirklich. Nee, oder ach. Best Achievement, Make-up and Hairstyling.
Ja, das
Best Performance by an Actor in a Supporting Role. Haben wir Moonlight einmal, Mahershala Ali, dann Dev Patel in Lion, Jeff Bridges in Hello High Water, Michael Shannon in Nocturnal Animals.
Oh ja. Oh,
den krass. Muss ich noch sehen, nichts darüber sagen.
Oh.
Und Lucas Hedges in Manchester by the Sea. Ja,
Nocturnal Animals. Also das ist echt, jetzt muss ich mir eigentlich Moonlight angucken, ja, denn wenn Moonlight gewonnen hat, also zumindest in dieser Rolle, gegen einen echt großartigen Jeff Bridges in Hell or High Water und gegen einen wahnsinnig guten, die ich kaum miteinander vergleichen kann, aber trotzdem unglaublich perfekten Michael Shannon in Nocturnal Animals, was übrigens ein unglaublich guter Film ist. Sehr hart, aber sehr, sehr gut.
Ja, den will ich auch sehen. Es sind alles diese Filme, wo es mich ankotzt, dass ich die noch nicht gesehen habe.
Und gegen diesen Neffen, Neffe ist, glaube ich, die richtige Familienbezeichnung von dem Hauptdarsteller in Manchester by the Sea, was alles drei sehr, sehr gute Rollen waren. Ich hätte die beiden anderen Filme habe ich nicht gesehen, aber hätte ich jetzt nur die drei gehabt, hätte ich schwer entscheiden müssen, ob es Jeff Bridges oder Michael Shannon bekommen würde. Ich hätte ihn, glaube ich, im Endeffekt Michael Shannon gegeben, weil das war noch ein Deut krasser, was der abgeliefert hat und noch ein Deut glaubwürdiger. Aber egal. Aber ja, jetzt muss ich eigentlich Moonlight sehen und weh, das ist nicht mindestens genauso gut. Aber naja.
Ich glaube nicht, dass er dir so gut gefallen wird. Ich glaube, ja, es gibt andere Filme, die du
klar,
eher
dass mich natürlich solltest. Mehr so Crime-Nummern interessieren, als irgendwie zwei Männer, die doch nicht zu sich finden. Da kann halt der Film nichts für.
Ich glaube, Lion könnte dir auch gefallen.
Ja, da weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt schon mehrfach
gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und dachte, das sieht
Ich meine, ein ganzer Film aus. Über einen Schokoriegel finde ich jetzt ein bisschen krass, aber gucke ich mir an. Es soll ja auch Tetris verfilmt werden.
Genau. Also ich habe übrigens vor 3 Tagen den größten Fail gemacht. Ich habe gehst du mal wieder ins Kino und ich bin morgens aufgestanden und habe gesehen, oh, in einer halben Stunde kommt ein Film. Ich habe das von meinem Handy angeguckt und habe gesehen, Sleepless, Actionfilm und bin dann unter die Dusche, aufs Fahrrad, ins Kino. Dann saß ich im Kino und habe gedacht, wann kommt denn Denzel Washington? Wann kommt denn Denzel? Und dann habe ich gemerkt, das ist mir wirklich ein bisschen unangenehm. Warte kurz, wenn ich jetzt Sleepless hier eingebe. Ja, da ist er. Nee, Sleepless. Ja, 2. Das ist natürlich Jamie Foxx war, aber da auf dem Cover. Ich habe das nur auf dem Handy angeguckt und er auch noch eine Sonnenbrille anhat. Habe ich gedacht, oh, schon wieder so ein Denzel Washington-Film, wo er der Actionstar ist. Und dann habe ich im Nachhinein gedacht, puh, da gibt es schon so den ein oder anderen Moderator, der sich jetzt mit 1 Million YouTube-Klicks bei den Biggest Fails, News Fails wiedergefunden hat, weil er irgend so ein einem Samuel L. Jackson dazu gratuliert hat, wie gut er in The Matrix gespielt hat.
Ja, das kann passieren, ja. Ja, nee. Nein, ja, das müssen wir dann auch noch erwähnen hier. Was ist mit den beiden großen Skandalen?
Ach so, ich habe nur einen Skandal und den kannst du mir vielleicht mal aufklären. Ich habe nur gesehen, dass eben der Warren Beatty gesagt hat, halt, es war doch Moonlight.
Ja, okay,
und also dass Emma Stone da sehr cool drauf reagiert hat und alles. Was ich mich jetzt aber nicht gesehen habe, haben die Moonlight, der Regisseur und alle sich schon bedankt gehabt? Vor der Kamera?
Ja, also es war folgendermaßen, ich glaube, Faye Dunaway war die Frau und Warren Beatty, halt so schon beides sehr ältere Schauspieler, gehen halt auf die Bühne und sollten halt hier Best Picture bekannt geben, ja. Und Warren Beatty guckt dann halt irgendwie auf die Karte und guckt da irgendwie nochmal drauf und guckt irgendwie Faye Dunaway an und guckt dann nochmal auf die Karte und hält ihr dann irgendwie so die Karte vor und sie sagt dann La La Land. Weil auf der Karte, die er hatte, so wurde es
ja, gesagt. Ja, das habe ich alles gelesen.
Auch, so, okay,
da stand halt Emma Watson vor La La Land, weil es so ein
Doppelt. Best Female Actress drauf, ja. Wo halt drin stand Emma Stone, La La Land. Und das hat halt nicht ganz gerafft. Und dann, ja, keine Ahnung, wie nennt man das hier, die Kapelle da, die hat angefangen hier La La Land zu spielen und die Stimme im Hintergrund, ja, das ist der 75. Oscar für La La Land und der erste Oscar für irgendwie den Regisseur und bla bla bla. Und die sind alle nach vorne gegangen, ja, und fingen dann an, sich so nach und nach zu bedanken bei ihrer ganzen Familie und was weiß ich. Und als, glaube ich, der zweite dran war, hast du schon gesehen, dass hinten Unruhe war, aber war jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Und dann kamen halt dann irgendwie doch Verantwortliche an und haben dann irgendwie einen Typen da, den Produzenten oder so, gesagt, hier, Fehler, tut uns leid. Und dann hat der Produzent von La La Land irgendwie gesagt, nee, da war ein Fehler, hier, das ist die richtige Karte, Moonlight hat gewonnen. Und dann hat Warren Beatty noch erklärt, dass, ja, er hat sich schon gewundert, weil auf der Karte stand halt Emma Stone für La La Land drauf und das sah halt ungewöhnlich aus, aber er hat halt gedacht, ja gut, dann La La Land. Obwohl er es ja gar nicht gesagt hatte, er hat ja die Karte nur rausgeholt. Und dann hat noch hier der Moderator Jimmy Kimmel war das, genau. Jimmy Kimmel auch noch irgendwie versucht hier mit, so wie ich eine unangenehme Situation mit Humor wegmachen würde, ja, hat er versucht, das wegzumachen, indem er irgendwie so einen relativ lame Gag gerissen hat, wie ja, I blame, was weiß ich, irgendwen, ja. Egal.
Dann I blame the juice, ja, das kam nicht so gut an.
Nee, aber im Endeffekt, ich meine, das Interessante wäre, da merkt man halt irgendwie, wie das halt so alles zusammenbricht, wenn sich keiner traut, irgendwie nach vorne zu gehen und zu sagen, oh, hoch, vertan, ja. Oder irgendwie, seid ihr euch sicher, ja. Weißt du, das wird halt alles nur so groß, weil jeder irgendwie, keine Ahnung, Angst hatte, glaube ich, irgendwas falsch zu machen. Und dann kam es halt, und dann haben sich natürlich alle erklärt und sich um Kopf und Kragen gequatscht, wo es eigentlich nichts mehr zu erklären gab. Ja, hier hoch, falsche Karte ist ja schließlich geheim, kann ja passieren, sorry, und dann wäre alles gut gewesen. Aber dass natürlich nur 3 Leute 8-mal dann erklärt haben, dass Moonlight natürlich ein super Film ist und hier, da, deshalb ist das passiert und so. Weißt du, das ist halt so ein bisschen wie, man macht irgendwie eine kleine Dummheit, wie zum Beispiel Furzen im Aufzug, ja?
Mhm. Wenn man und dann steigt sagt, direkt danach die hübsche Nachbarin ein.
Und dann sagt, oh sorry, das ist mir irgendwie sehr unangenehm, ja, und dann wär's vorbei, ja. Wenn man dann natürlich irgendwie 8 Stunden dann erklärt, ja, ich habe gestern irgendwie Blumenkohl mit Zwiebeln und Erbsen gegessen und so und tut mir leid und ist ja sonst nicht meine Art und so und dann auch irgendwie 8 Stunden drauf rumreitet, dann macht man die Situation noch schlechter, ja, als sie eigentlich ist. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, voll.
Und das
voll.
Ist da halt krass passiert.
Was ist denn der zweite Skandal gewesen, Entschuldigung.
Ach so, der zweite Skandal, der kam, glaube ich, erst ein paar Tage später raus. Da werden ja am Anfang oder während der Show werden ja so in Schwarz-Weiß mit ganz trauriger Musik die Leute gezeigt, die in dem letzten Jahr verstorben sind.
Ja.
Ja, und eine Person, die sie da angezeigt haben, die ist gar nicht tot. Ja.
Wer war denn das?
Ich glaube, die Regisseurin oder die Autorin von Das Piano. Also,
stell dir mal vor, du guckst es an, wenn du die bist und siehst dann so ein gut getroffenes Schwarz-Weiß-Foto, wird dein Name eingeblendet und dann danach irgendwelche anderen Leute, die tot sind.
Ja.
Da denkst du doch, what the fuck?
Ja, ich glaube, das kann man dann auch nur noch mit Humor nehmen. Also, wenn man sich da dann drüber aufregt, dann, ja, ich meine, Fehler passieren. Ja,
eben. Shit happens. Ansonsten fand ich die Oscars, also auch die Filme, nicht so den Oberhammer dieses Jahr.
Nee, hatten also auch schlechte Einschaltquoten und alles, aber naja.
Ja, aber ich habe Hoffnung auf 2017, da kommen ein paar interessante Sachen und bin mal gespannt. Wie sagst du denn, was sagst du denn dazu, dass Star Wars keinen Oscar bekommen hat für Special Effects?
Ja, war nur nominiert, ne? Ja, Gott, ist ja okay. Ist wie bei Herr der Ringe, der ist ja auch viele Jahre lang leer ausgegangen, bis er dann irgendwie alles bekommen hat.
Wie, ja, gut, obwohl das Star Wars natürlich jetzt, das war ja ein Spin-off,
genau. Wird nicht irgendwann. Das wird erst irgendwie beim Abschluss was heißt denn 9 auf Griechisch? Keine Ahnung.
Was fragst du mich für Sachen? Aber ich, ist denn der Star Wars Film dein most anticipated dieses Jahr eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder?
Also definitiv sehr weit vorne. Ja, Guardians of the Galaxy 2 will ich noch sehr gerne sehen. Ich habe noch irgendwie so 2-3 Filme gehabt, aber auf die Frage bin ich gerade nicht so super
Aliens.
Vorbereitet.
Alien.
Covenant, Prometheus 2, glaube ich, gibt es sogar noch. Es gibt, glaube ich, sogar einen neuen Predator und so. Also da kommt dieses Jahr schon eine Menge raus. Das meinte ich alles nicht. Es gab irgendwie so einen Film, der, wo ich gesagt habe, boah, Wahnsinn. Ach genau, hier der neue, ich nenne ihn mal das fünfte Element 2. Hast du davon was gesehen?
Nee.
Neuer Lubesson-Film mit Sci-Fi und
Element.
So. Boah, wie hieß
Ach,
der denn?
Doch, warte mal.
Ah, ich gucke direkt nach, dann sage ich dir gleich, wie der hieß. Auf den habe ich voll Bock. Also,
ja, aber hast du nach diesem, wie hieß der Film nochmal, mit diesem Katzenschweber auf den Glideskates?
Valerian und die Stadt der 1000 Planeten.
Ja, aber wie hieß der andere Film? Der schlechte.
Lucy? Keine Ahnung, was meinst du?
Ja, mit Channing Tatum als Möter.
Hä?
Mann! Ach nee, der war ja gar nicht von Luc Besson, der war ja von den beiden Gebrüdern/Gebrüderschwestern.
Ach so, die Matrix. Ich weiß. Ja,
Entschuldigung,
ja, nee, großer
Fail, großer Fehlschlag von mir.
Ja, ich habe den auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber Luc Besson, muss man fairerweise sagen, das kann man jetzt schon sagen, der Film wird nicht gut werden. Ja? Valerian.
Aber trotzdem freust du dich wie auf keinen anderen Film.
Nee, also wird nicht gut werden im Sinne von 50% bei Metacritic, du wirst sagen, ja, war okay. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn er halt denselben Charme hat wie das fünfte Element, ja, dass ich diesen Film total lieben werde. Also das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe da auch Angst, mich selber so ein bisschen vor zu hypen, weil dann gehe ich mit zu großen Erwartungen rein. Aber das ist so ein Ding, halt Valerian und die Stadt der 1000 Planeten, also Valerian and the City of 1000 Planets, habe ich Hoffnung. Mein kleines Herz macht einen extra Schlag für diesen Film.
Dein kleines Herz. Du glaubst, dass du ein kleines Herz hast?
Ja, natürlich.
Ich glaube, du hast ein sehr großes Herz.
Oh, das ist aber nett. Vielen Dank.
Nein, ich meine rein biologisch.
Ach so, toll.
Also, umso größer der Körper, umso größer muss die Pumpe sein.
Oh je.
Nein, du bist natürlich ein großherziger Mensch.
Hast du von dem Film schon mal irgendwie einen Trailer oder einen Teaser angeguckt oder so?
Ich meine schon.
Mach das sofort gleich hier auflegen.
Aber es ist halt nichts, es ist schon ein eigenständiges
Ding,
oder?
Ja, es ist völlig eigene Welt und alles neu und so, aber wenn er halt irgendwie so diesen Charme mitnimmt und irgendwie diese Leichtigkeit und, keine Ahnung, diese Abwechslung und Humor und so von das fünfte Element, dann hat er mich schon gefangen. Und ich weiß, dass er es noch kann, ja. In Lucy waren manchmal solche Momente drin und so, aber wenn er jetzt nochmal da sich richtig einmal Mühe gibt, ja, so noch einmal Mühe geben, ja. Ich meine, klar, er ist verheiratet mit Mila Jovovich und was weiß ich, ja, kann ich verstehen, dass man auch keine Ambition mehr hat im Leben, ja, kapiere ich alles, ja. Aber noch einmal Mühe geben, ja, fände ich gut.
Ach, der schafft es schon.
Ja, das kriegt er hin, da bin ich auch sicher.
Sag mal was Lustiges.
Das ist absolut unmöglich mit dem Satz, sag mal was Lustiges. Keine Ahnung, Kummquatsch ist sehr lustig.
Was sagst du?
Kummquatsch.
Was ist ein Kummquatsch?
Ist das nicht eine Frucht? Kummquatsch? Oder Kummquack? Großartig. Toll.
Okay. Ja, toll, ne? Ich kann mir da jetzt mehr so Buttons. Ich kann nicht nach jedem Satz, den du sagst, so ein
Kleiner Applaus. Ach, sie heißt nur Kumquat, sorry.
Kumquat. Nein, das ist nur halb so lustig.
Ja.
Okay, Kinders, es war eine große Freude mir wieder. Hoffentlich öfter. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Ja, tschüss. Ich gehe zwar, aber ich verschwinde nicht.